Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Und zu dieser Nachmittagsausgabe der Sendung Lebenshilfe begrüßt Sie am Mikrofon Maria Kotzis, liebe Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. In unserer Sendereihe schreiten wir voran von Wohnung zu Wohnung. Es geht hier nicht um irgendwelche Wohnungen, sondern es geht um die Wohnungen in der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Diese Sendereihe heißt Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg von Teresa von Avila. Mit uns verbunden ist dazu wieder Dr. Reinhard Pichler, vielen von Ihnen gut bekannt als regelmäßiger Referent in dieser Sendereihe Sendeschiene Lebenshilfe, erst Theologe und Psychotherapeut. Einen schönen Nachmittag.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Maria. Ich freue mich, dass wir wieder eine weitere Folge von diesem spannenden Weg, der uns alle betrifft, auch jetzt weitergehen dürfen. Und wenn Sie die letzte Medjugorje-Botschaft auch gelesen oder gehört haben, dann spricht die Mutter Gottes direkt an auf die Heiligkeit. Und das ist auch das, was unsere Aufgabe ist, heilig zu werden. Auch wenn es uns vielleicht komisch erscheint und manche Hörerinnen und Hörer haben mich dann nachher auch angesprochen oder angerufen und haben gesagt, na, viele Menschen können mit der Heiligkeit nichts anfangen. Und deshalb, wenn Sie gerade im Auto sitzen oder zufällig jetzt Radio Maria erwischt haben, dann kann ich Ihnen heute sagen, die werden wahrscheinlich was hören, was sie noch nie gehört haben. Das ist was Seltenes, was man in Radio Maria hört, immer wieder. Und ab der vierten Wohnung sind wir wirklich im übernatürlichen Bereich. Also, aber trotzdem ist es unsere Berufung als Menschen. Wir Menschen sind zu einem transzendenten, sprich übernatürlichen Leben auch berufen. Und ich kann nur so etwas auch berufen werden, wozu ich auch in der Lage bin, weil sonst wäre es ja nur irgendwelchen Spezialmenschen vorbehalten, die halt eben besonders heilig sind, wie die selige Restituta Kafka, deren Tag wir heute feiern, die selig gesprochen wurde, und die war ganz normal, ja. Also die hat am liebsten ein Bier getrunken am Abend und war wirklich auch eine deftige und kräftige, resolute Ordensschwester und ist trotzdem heilig geworden. Warum? Weil sie gewusst hat, worum es geht. Es geht ums Wesentliche. Und eben nochmal die Medjugorje-Botschaft vom 25. Oktober. Meine lieben Kinder, entscheidet euch heute für die Heiligkeit und nehmt das Beispiel der Heiligen der heutigen Zeit und ihr werdet sehen, dass die Heiligkeit für euch alle Wirklichkeit ist. Also soweit jetzt nur diesen einen Satz. Ihr könnt ihr noch nachlesen im Internet oder ja, in anderen Medien. Und diese vierte Wohnung ist ein weiterer Meilenstein in die Heiligkeit. Ganz, ganz kurz zur Wiederholung, wer außerhalb von der Burg ist, hat keine Ahnung, wie wunderbar es in der Burg ist. Das heißt, die Burg ist ein Symbol, ein Sinnbild für die Beziehung mit Gott und für das innere Beten. Was ist das innere Gebet? Das tiefe Reden von Herz zu Herz mit Jesus, wie mit einem Freund. Und wenn ich mal mich eingelassen habe auf diesen Prozess, und diese sieben Wohnungen sind ein Prozess, deshalb ist es auch eine psychospirituelle Entwicklung, ich muss geistlich reifen, ich muss aber auch psychisch reifen, sonst kann ich diesen Reifungsprozess, den menschlichen und geistlichen Reifungsprozess gar nicht gehen. Und in der ersten Wohnung bin ich noch sehr stark auch mit anderen Dingen beschäftigt und habe schon Gott kennengelernt, auch lieben gelernt, aber nicht wirklich noch geschaut, wie groß er ist. deshalb gibt es auch in der charismatischen Neuerung eine großartige Bekehrungswelle. Auch in Medjugorje erlebe ich sehr stark emotional oder auch in anderen intensiven Gebetserfahrungen erlebt man sehr stark am Anfang Gott. Das ist so diese erste Verliebtheitsphase, das ist die erste Wohnung oder eben die erste Hinkehr zu Gott, erste Umkehr. In der zweiten Wohnung ist dann der erste Hinkehr oder erste Umkehrweg, will heißen, ich werde treuer, ich bleibe dran, ich merke, dass es mir wichtig ist, Gott weiterhin zu suchen, weil ich geschmeckt habe und erahnt habe, dass Jesus mehr für mich ist, als ich es mir anfänglich vielleicht erwartet habe. Oder weil ich spüre, da Gott ist groß. Ja? Und dann kommt in die dritte Wohnung. In der dritten Wohnung geschieht eben die zweite Umkehr. Das ist wieder auch ein Fachbegriff. Also noch einmal sich ein tieferes Hinwenden zu Gott in der Lebensübergabe, wo ich Gott sage, Jesus, du bist mein Ein und Alles, ich will mein Leben lang mit dir leben. Das ist dann quasi wie die Hochzeit. Ja. Zuerst ist die Verlobungszeit und da ist dann wirklich die Hochzeit, wo ich das Ja-Wort spreche. Wo ich sage, ich will bei Jesus sein, egal ob ich ihn jetzt spüre oder nicht, ob er jetzt für mich wunderbar nahe ist und ich tolle Glaubenserfahrungen mache oder ob es trockener wird. Und da merken Sie schon, durch diese was heißt trockener? Das Gebet wird dann nachher nicht mehr so sinnlich, nicht mehr so emotional. Es bekommt einen großen Vertrauenscharakter, habe ich alles in den vorigen Sendungen ausführlich gesagt. Und von der psychischen Reife geht es darum, jetzt in Treue und in einer großen Liebe, in einer großen Bereitschaft zur Liebe weiterzugehen und mit Jesus zu gehen. Und da geht es eben jetzt darum, ihn zu suchen, den zu suchen, den meine Seele liebt. Also ich will noch mehr zu Jesus kommen. Und dann beginnt das Geheimnis, dass sich Gott verbirgt. Und es beginnt meistens in der dritten Wohnung, manchmal schon auch in der zweiten, sicher aber in der vierten, die Nacht der Sinne. Nacht der Sinne und Nacht des Geistes sind die beiden Nächte, die ich auch immer wieder einfließen lasse. Ich habe in der letzten Sendung schon etwas über die Nacht der Sinne gesagt. Heute wird es noch vertieft werden, die Nacht der Sinne, weil die geht parallel zu den Wohnungen. Ich bin im geistlichen Gebetsprozess und im Reifungsprozess ganz normal habe meine unterschiedlichen Gebetsweisen, die sich auch von Wohnung zu Wohnung ändern und gleichzeitig erlebe ich eben zuerst die erste Nacht und dann die zweite Nacht. Die erlebt sicher auch jeder und deshalb werden viele von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch schon eine Nachterfahrung gehabt haben. Sie haben vielleicht keinen geistlichen Begleiter gehabt, der sich da so ausgekannt hat und es Ihnen gedeutet hat und Sie waren einfach wie bestellt und nicht abgeholt. Sie haben sich nicht ausgekannt, Sie waren in dieser Leere, in dieser Trockenheit, Sie haben sich gedacht, ich habe eine Depression. Es ist aber keine Depression, es ist eine Nacht der Sinne, wo Sie gereinigt und geläutert werden, damit Gott Sie mit mehr Gnaden beschenken kann. Und bevor sie nicht gereinigt und geläutert sind, können sie nicht mehr Gnaden empfangen. Es geht nicht, weil sie es schlicht nicht sehen würden, nicht wahrnehmen würden, auch vielleicht gar nicht wollen würden. Also er reinigte auch die Seelenkräfte, die drei, die ich auch schon erwähnt habe, Gefühl, Emotionen, Wille, unseren Willen und unseren Verstand, also den Intellekt. Die drei Seelenkräfte reinigt er, damit wir höhere Gnaden auch empfangen können. Wie reinigt er es? In der vierten Wohnung werden wir ganz intensiv sehen, wie er unsere Emotionen reinigt. Den Willen, der wird dann noch in den höheren Wohnungen noch stärker gereinigt, weil der Wille ist hängt mit der Freiheit eng zusammen. Und die Freiheit, dass ich mich sogar gegen Gott entscheiden kann, dass ich mich für die Sünde entscheiden kann, dass ich mich aber auch für die Heiligkeit entscheiden kann, jetzt schon heute, das ist diese Eigenschaft, die mich ganz mit Gott verbindet und die mich auch Gott ähnlich macht. Ich wäre nie wie Gott. Das wäre auch ein großer Irrtum, wenn ich glaube, wenn ich jetzt in der siebten Wohnung bin, dann bin ich Gott. Ja? Nie werde ich Gott sein. Ja? Sondern ich gehe einfach hinein in einen Prozess, wo ich immer mehr meinen Willen dem Willen Gottes angleiche und ihm so übergebe und ihn so und mich so von Gott verwandeln lasse, dass mein Wille sich freiwillig ganz dem Willen Gottes angleicht. Und dann ist Gott von meinem Willen, der immer mehr seinem Willen ähnlich ist, so angezogen, dass wir immer mehr dann in eins sind und in eins denken. Aber dazu dann in den späteren Wohnungen. Jetzt sind wir heute eigentlich hauptsächlich bei der Emotion und bei der Nacht. Das sind die zwei wichtigen Themen heute. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der Aussage, die heilige Teresa gebracht hat, wie sie sich mit den Wohnungen beschäftigt hat. Und sie sagt eben als Vorbemerkung zur vierten Wohnung, dass sie den Heiligen Geist jetzt bitten möchte, dass sie ab jetzt nichts mehr sagen braucht, sondern dass nur der Heilige Geist quasi durch diese Worte, die sie jetzt halt schreibt, weil sie dazu halt angehalten wurde von ihrem geistigen Begleiter, dass der Heilige Geist das jetzt erklären möge, den Menschen, die das lesen. Und es lesen viele, viele Menschen seit vielen hundert Jahren, nämlich seit 500 Jahren dieses Werk. Denn sie kann das, was sie schreibt, das sind übernatürliche Dinge und die kann sie zwar erklären, aber das ist sehr, sehr schwierig. Und dann sagt sie, diese Gnadengaben, die der Herr manchen Seelen erweist, ist etwas sehr, sehr Schönes, etwas sehr Wichtiges, aber es ist für sie so schwierig, das auszudrücken und deshalb möge es Jesus tun, dass er das erklärt oder der Heilige Geist möge es weiter erklären. Was will die große heilige Therese damit sagen? Wir sind jetzt eben an der Schwelle vom aktiven Bereich, was man selbst tun konnte. In der Wohnung 1 bis 3 konnte ich selbst noch mitentscheiden, mit meinem eigenen Willen. Da konnte ich wirklich auch selber mich aktiv hingeben, mich selber bemühen, jeden Tag in die Messe gehen, treu mein Gebet verrichten. Und wenn Sie sich erinnern können, zuerst das mündliche Gebet, erste Wohnung, zweite Wohnung, das betrachtende Gebet, dritte Wohnung, das affektive Gebet, eben die Gefühle, die mich noch tiefer führen, die mich auch zum tiefen Weinen bringen, die mich tief in die Demut bringen, die mich erschüttern, wie Jesus für mich gelitten hat, die mich auch jubeln lassen, aber in einer Tiefe, in einer stillen Tiefe, dass Jesus mich erlöst hat, führt mich dann in ein Gebet der Einfachheit. Und vom Gebet der Einfachheit komme ich jetzt dann über diese erworbene Beschauung in die vierte Wohnung, ins Gebet der Ruhe. Und dieses Gebet der Ruhe heißt, dass eben jetzt ganz viel Stille der Mensch sucht, der jetzt eben in die vierte Wohnung kommt. Es ist sowieso schon trockener, das Gebetsleben, der Mensch, der in der vierten Wohnung jetzt schon ist. Und wir gehen automatisch weiter, wenn wir nicht sündigen oder wenn wir uns nicht querlegen, wenn wir nicht uns wirklich mit unserem freien Willen dagegen wehren, zieht Gott uns weiter. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bringen möchte. Gott will, dass wir in die höheren Wohnungen kommen. Viele bleiben in der dritten Wohnung stehen, weil sie denken, das war jetzt eh schon alles und ich habe mich jetzt Gott eh schon hingegeben und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich möchte eigentlich jetzt gar keine größeren Gnaden, weil die machen mir Angst und da müsste ich jetzt zu viel Kontrolle aufgeben. Ja, das ist aber logisch, weil wenn ich mich hingebe, wenn ich meinen Willen auch jetzt schon ansatzhaft abgebe und wenn ich die Emotionen loslasse, dann ist eine größere Unsicherheit. Und wie gehe ich mit dieser größeren Unsicherheit um? Bin ich in der Lage, aufgrund von das ist wie ein Boot, ich bin wie auf einem Boot am Meer und habe kein Steuer und kein Ruder. Und ich werde von den Wellen hin und her geschaukelt. Und da fühle ich mich natürlich jetzt ohnmächtig, weil wenn die Wellen stärker sind, denke ich mir, um Gottes Willen, jetzt kennt er ich. Oder ich kann ja nicht steuern. Ich kann jetzt nichts mehr steuern. Das ist furchtbar. Ich will aber steuern. Und das ist genau das, was Gott von uns möchte, ab der vierten Wohnung. Das wird dann nachher noch, noch viel, viel stärker. Aber er sagt, ich bin dein Ruder und ich bin dein Steuer und aus dem halte ich dein Lebensboot in meiner Hand. Und bist du bereit, das Lebensboot mir zu überlassen im Vertrauen, dass ich dich nicht untergehen lasse? Und das ist genau dieser Knackpunkt, der jetzt kommt. Erste bis dritte Wohnung konnte man noch aktiv steuern. Da haben wir noch unsere Ruder und unsere Motoren und unsere Bremsen und unsere Sicherheiten und Seile und Netze und alles gehabt. Ja? Und Wohnung 4 bis 7 ist immer mehr, wird immer passiver, wird immer mehr auch leidender. Also passiv heißt ja auch leidend. Wird immer mehr, dass ich alles loslasse, dass ich immer mehr empfange, dass ich immer mehr auf Gott freiwillig angewiesen bin und dass immer mehr er die Herrschaft übernimmt und zwar in einer Weise, die mich ganz überwältigt, aber die mich auch umso stärker handlungsfähig macht. Wenn Sie an einen Pater Pio denken oder auch an andere große heilige Gestalten, die Sie kennen, die in der 7. Wohnung sind, die waren hochhandlungsfähig. Eine Mutter Teresa hat über 500 Niederlassungen gegründet, ja, im 20. Jahrhundert, ja. Sie selber hat ich glaube 530 Niederlassungen hat die Mutter Teresa gegründet. Also enorm, weil, und die war in der 7. Wohnung, war trotzdem, hat ihr keiner angemerkt, dass sie auch in tiefen Nächten war und die hat ganz und gar sich Gott überlassen. Aber schon von Kind an. Und sie war schon sehr lange in der 7. Wohnung. War aber auch sehr lange in der Nacht. Genauso wie die große heilige Therese lange in der Nacht war. Gut, ich würde jetzt gern bei ein paar Takten Musik Sie einladen, ein Stück nachzudenken, wie sehr kann ich denn auch wirklich meinen Gott so sehr vertrauen, dass ich meinen Ruder und mein Steuer abgeben kann, dass er mich ganz führt, ohne dass ich panisch wäre und ohne dass ich mir denke, um Gottes Willen, wenn ich jetzt nicht rudern kann, dann geschieht ein Unglück, weil ich muss schon noch selbst die Kontrolle behalten. Also wie sehr ist es Ihnen möglich, die Kontrolle ganz abzugeben und Jesus ganz und gar zu vertrauen?
Lebenshilfe auf Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Heute der vierte Teil unserer Reihe Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, also es geht um das Loslassen. Also dieser zweite Umkehrweg nach der zweiten Umkehr, wo wir Jesus unser Leben schenken, geht es darum, das, was wir versprochen haben in unserer Lebensübergabe an die Mutter Gottes in Medjugorje, wo viele Menschen eine Lebensübergabe machen oder auch in einem charismatischen Seminar, wo sie ganz Gott ihr Leben geben und ihn bitten, in einer Tauf- und Firmenerneuerung, ganz sie jetzt, dass sie jetzt volle Christen werden und voll auch Jesus sie in den Dienst nehmen darf. sind alles sehr, sehr schöne und sehr emotional starke Worte, die man da in so einer Lebensübergabe auch betet, die einem auch tragen, die auch Gott hört und die auch ganz, ganz ernst zu nehmen sind. Aber jetzt geht es einfach halt dann los. Ab der vierten Wohnung nimmt er diesen zweiten Hinkehrweg zu ihm voll ernst. Und das ist ein Prozess, wo es jetzt plötzlich sich Dinge dann auch anders darstellen, als sie sich noch in der ersten bis dritten Wohnung dargestellt haben. Beispielsweise, die Theresa schreibt zum Beispiel, ab der vierten Wohnung schleichen sich die giftigen Viecher, wörtlich, nur selten hinein. Und wenn sie sich einschleichen, richten sie keinen Schaden an. Vielmehr lassen sie Gewinn zurück. Also wenn Sie sich erinnern können, in der ersten bis dritten Wohnung, am Anfang wird man noch ganz viel gebissen und da sind die Versuchen enorm und da geht man oft noch zurück, wenn man das nicht aushält und ist noch so von der Welt auch durchdrungen, dass einem die Versuchung wegbringt von Gott. Ab der dritten und spätestens ab der vierten Wohnung bringen einem die Versuchungen nicht mehr weg von Gott, sondern das ist sogar gut, wenn es Versuchungen gibt, weil die Seele, also der Mensch, ist so jetzt schon auf Gott ausgerichtet, dass er, sobald er eine Versuchung wahrnimmt, sich noch mehr zu Gott hinflüchtet. Und deshalb wird der Böse, der für die Versuchungen zuständig ist, auch dann bald einmal ablassen, jetzt so äußere Versuchungen eben diesen Menschen zuzumuten, der in der vierten Wohnung ist, weil das bewirkt ja für den Bösen das Gegenteil, nämlich dass er mehr zu Gott läuft und sich mehr an Gott anklammert. Deshalb schreibt sie, wenn sie sich einschleichen, dann richten sie keinen Schaden an, sondern vielmehr lassen sie Gewinn zurück. Also, es drehen sich Verhältnisse um. Es ist anders. Wenn man das jemand in der ersten Wohnung oder zweiten Wohnung sagt, na, der versteht die Welt nicht, weil der kämpft ja noch mit den Versuchungen und will ja fast wieder zurück in die Welt. Ja? Der in der vierten Wohnung ist, der will nicht mehr zurück in die Welt. Der ist ganz, ganz bereits in Gott verwurzelt. Aber noch viel zu wenig im Vergleich, was in der sechsten und siebten sich abspielt. Wir werden es bald in den nächsten Wochen hören. Also, deshalb sagt die Theresa, es ist wichtig, dass es Versuchungen gibt und die Gefahr ist, wenn es keine gibt, dann kann der Böse so Wonnen und tolle Erlebnisse täuschend echt vorspielen. Also der Böse tarnt sich als Engel des Lichts und dann richtet er viel mehr Schaden an, als wenn es hin und wieder Versuchungen gibt, wo die Seele dann eh sich zu Gott hin rettet. Das, was eigentlich das Wichtigste in der vierten Wohnung ist, das werden Sie so nicht lesen, aber das ist eben genau diese psychische Interpretation. Es geht in der vierten Wohnung um die Reinigung der Gefühle und um die Reinigung der Emotionen. Jetzt aber wirklich. In der zweiten Wohnung ist schon zweite und vierte ist ähnlich, erste und dritte ist ähnlich. Ja? Und fünfte und siebte ist ähnlich und sechste ist außergewöhnlich. Aber in der vierten Wohnung geht's wirklich darum, dass die Emotionen so gereinigt werden, auch durch die Nacht. Deshalb auch ist in der vierten Wohnung oft nach der Sinne noch. Das heißt, die Sinne werden so trockengelegt, dass sie nichts mehr spüren, dass sie wie taub sind, wie blind sind, wie betäubt sind die Sinne. Und der Sinn, dass die Sinne eben gereinigt werden, ist, dass ich eben den Blick auf Gott aushalten lerne. Ja? Weil wenn ich wirklich Gott in seiner Herrlichkeit sehe einmal, wenn ich dann vor ihm stehe beim Gericht, ja, und ich in den Himmel möchte, dann muss ich ja Gott aushalten, seine Liebe. Und das fängt genau jetzt hier ab der vierten Wohnung an, wo meine Sinne geläutert werden. Wenn ich ständig noch zu gefühlsbetont bin und ständig mich an äußeren Dingen noch aufhalte, wenn mir die Sinne so wichtig sind, wenn mir das Essen urwichtig ist, wenn ich einen Gestank nicht aushalte, ja, also ich denke jetzt an eine konkrete Situation, wo man sehr, sehr abgelenkt ist und schlechte Gedanken hat, wenn jemand seine Schuhe auszieht und es stinkt dann nach ungewaschenen Füßen und so weiter. Also das heißt, wenn dann so eklig sich einschleicht, ja, oder wenn ich mir nichts Schieres anzuschauen brauche und wenn ich nichts Böses hören will, weil ich das alles nicht aushalte, weil meine Seele zu zart beseitet ist und weil ich sage, ich bin hochsensibel, ich halte es nicht aus und bitte verschont mich davor. Also Gott will uns in der vierten Wohnung desensibilisieren. Alle, die sehr, sehr empfindsam sind und viele Menschen, die an Gott glauben, sind ja empfindsam, das ist ja gut. Viele Frauen sind hochempfindsam und das ist ja gut. Aber Gott will diese Empfindsamkeit reinigen und für den psychospirituellen Prozess, dass Gott einem mehr schenken kann, reinigen und läutern. Und da wehren sich viele dagegen, weil sie das sich so nicht vorgestellt haben. Und die große Therese sagt eben, die Natur wird unterstützt, je nach Stimmungslage, und letztlich kommen die ganzen Stimmungslagen dann ohnehin bei Gott an. Und es ist egal, ob ich jetzt eine gute Stimmungslage oder eine schlechte habe, im Letzten ist es egal. Und wenn ich eine schlechte Stimmungslage habe oder wenn meine Emotionen jetzt da nicht positiv motiviert sind, ja, dann muss man das hoch einschätzen. Wichtig ist nur, sagt sie, dass Demut da ist, um einzusehen, dass man deswegen nicht besser oder schlechter ist. Denn, sagt sie weiter, es lässt sich nicht feststellen, ob das alles Wirkungen der Liebe sind und, falls es so ist, ist es von Gott geschenkt. Was will ich damit sagen? Grundsätzlich ist eine positive Grundhaltung, positive Emotionen und ein guter Zugang zu den Dingen ganz, ganz wichtig. Aber ab der vierten Wohnung muss das auch unwichtiger werden, weil ich lasse mich sonst zu schnell hin und her leiten. Ich lasse mich sonst verwirren. Oder die Gefahr ist, dass ich verwirrt werde. Es geht da wie auch zum Beispiel der Ignatius von Loyola, der auch zur selben Zeit wie Therese und Johannes von Kreuz eben gelebt hat, der spricht das eben mit der Indifferenz aus. Und warum haben diese drei großen Heiligen damals diese Begriffe so geprägt? Warum waren das damals so geistliche Meister? Das kam aus der Gegenreformation heraus, weil durch Martin Luther ist so viel auch von der Spiritualität weggewischt worden und es war so ein Kampf dann gegen das tiefe Innerliche und es war so viel auch politisiert, dass es notwendig war, wieder zum Inneren zurückzuführen. Und diese drei großen Gegenreformatoren, Ignatius, Theresa und Johannes, haben in der Tiefe gesucht, wie kann ich mich nicht beeindrucken lassen von den Wirren. Und das ist in der heutigen Zeit sehr richtig, wenn wir uns wirklich mit größter Sorge die Flüchtlingsströme anschauen, ja, mit größter Sorge auf Europa schauen, warum da so viele Menschen ungläubig sind, ja, die jetzt aber sehr sich engagieren und ein gutes Herz haben und dadurch Matthäus 25, Werke der Barmherzigkeit, ohne dass sie Christus kennen, erfüllen. Also wenn wir uns all diese großen drohenden Zeichen anschauen, geht es darum, dass wir in einer Gelassenheit, in einer Indifferenz, wie der Ignatius sagt, bleiben und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wenn wir die Emotionen nicht hochkommen lassen, weder ins Negative noch ins Positive. Natürlich ist es besser, positiv die Dinge zu beurteilen und im Frieden zu bleiben und gut zu denken. Aber sogar das, sagt die Theresa, es lässt sich nicht feststellen, ob das alles eine Wirkung der Liebe ist. Und falls es so ist, also wenn es eine Wirkung der Liebe ist, dann ist es eh von Gott geschenkt. Wenn es aber keine Wirkung der Liebe ist, weil wir positiv denken, wir denken blauäugig positiv. Das wird schon gehen mit den Flüchtlingen, das werden wir schon schaffen. Ja? Dann ist es blauäugig, sage ich jetzt als ich habe da keine Erkenntnis darüber, aber man kann auch sich total irren und glauben, es ist eine Wirkung der Liebe. Es ist aber nicht eine Wirkung der Liebe. Dann ist es auch nicht von Gott geschenkt und dann ist es eine Versuchung. Und dann habe ich mich in was Positives emotional eingelullt. Also ich hoffe, Sie verstehen, was die Theresa sagen möchte und was ich Ihnen etwa in der Lebenshilfesendung auch vermitteln möchte. Es geht darum, in einem geistlichen Prozess, je weiter Sie voranschreiten, frei zu werden von Hochs und Tiefs, von inneren Emotionen, von Ansprüchen, die sie an sich haben, auch von fixen Vorstellungen, wie ihr Gottesbild aussieht. Gott nimmt ihnen ihr Gottesbild und bringt sie in ganz ganz neue Dimensionen, die ihnen bisher also noch überhaupt nicht im Ansatz bekannt waren. Und er überrascht sie. Und da geht es eben halt darum, wirklich eine ganz hohe Flexibilität an den Tag zu legen und ein ganz großes Vertrauen. In der vierten Wohnung wird eben das Natürliche, das Selbstgemachte, mit dem Übernatürlichen, was von Gott geschenkt ist, verbunden. Und das ist ein Umwandlungsprozess, dessen Kraft und Dynamik der Liebe von Gott herkommt. Aber ich kann da wenig beitragen. Ich kann nur mich immer wieder offen halten, ich kann immer nur wieder mich flexibel zeigen und nicht innerlich in meinem Herzen, weil das rennt ja alles nur im Herzen dann ab, innerlich sagen, na, also was Gott da tut, das ist ja Blödsinn, ja, und das ist jetzt nicht in Ordnung und da verstehe ich ihn jetzt aber wirklich nicht und so. Ja. Und damit mache ich schon die Tür zu. Damit kann Gott nicht mehr so wirken, wie er eigentlich an mir jetzt wirken wollte. Und das ist, glaube ich, jetzt so das Entscheidende. Ja. Vielleicht können wir darüber auch ins Gespräch kommen. Ich freue mich, wenn Sie anrufen, wie es Ihnen geht mit diesem Prozess, wenn Sie schon jahrelang jetzt Gott ihr Leben geschenkt haben und Sie in der Trockenheit sind und Sie irgendwie Gott nicht so tief empfinden können, aber Sie gehen in Treue weiter. Und dann kommt noch dazu, dass sie merken, also der nimmt ihnen so viel. Es gibt so viel Leid, was sie nicht verstehen und er hört sie nicht. Und es sind viele Dinge, die ihnen völlig unklar sind. Und da fragen sie sich wirklich, ja, warum habe ich ihm Gott mein Leben geschenkt, wenn er sich jetzt so entfernt. Ja? Und dann sind sie genau in dieser vierten Wohnung und bleiben da stecken und werden da irre. Ja? Und ja, weil sie parallel auch in der Nacht sind. Und ich möchte auf jeden Fall auch noch dann was über die Nacht sagen, aber ich denke, dafür wird sich Gelegenheit ergeben. Ich freue mich aber über Ihren Anruf.
Die Telefonnummer, unter der Sie jetzt mit uns ins Gespräch kommen können, lautet 01 710 60 16. Von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Dr. Reinhard Pichler spricht heute wieder über psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Ich begrüße die erste Anruferin aus Oberösterreich, Frau Cassandra.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich habe eine Frage an Sie, ob diese Entwicklung von den Wohnungen voranschreiten, ob das auch in kurzer Zeit vonstatten gehen kann oder ob das über Jahre sich vollzieht.
Nein, das kann auch in kurzer Zeit sein. Und das ist so, wie halt die Seele, also der Mensch, sich Gott hingibt und wie auch Gott führt. Also das ist auch, wie soll ich sagen, das ist Bereitschaft des Menschen und Gnade Gottes.
Mhm.
Also es gehört aber natürlich geprüft, ja. Also man kann sich seinen Heiligen Geist, seinen eigenen Vogel auch immer einbilden, sage ich, ja.
Mhm.
Und deshalb muss es geprüft werden. Aber diese Therese von Lisieux war schon mit 18 in der siebten Wohnung, ja. Und man kann also auch schon in jungen Jahren ganz viele Gnaden empfangen. Und es ist eigentlich recht einfach, wenn man sich Gott öffnet und man lässt sich führen, auch in Dinge, wo man sich nicht auskennt, wo man eben denkt, um Gottes Willen, jetzt bin ich auf dem offenen Meer und kann nichts mehr steuern, aber Gott wird mich schon begleiten. Also wenn der Glaube stark genug ist, durch alle Nächte und durch alle Unsicherheiten hindurch, kann er stärker, schneller führen.
Und Sie haben gemeint, geprüft über einen Seelenführer, oder? Der da
der sich halt auskennt. Der muss
ja auskennen. Der auskennt. Okay, den muss
weil,
man
weil die Theresa, Theresa sagt ja auch, sie warnt vor den Seelenführern, weil oft verhindern die sogar dann Entwicklungen. Und sie selber hat ja über 30 Seelenführer, wie sie selber wörtlich schreibt, verschlissen. Ja? Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele ganz ausgezeichnete Seelenführer und auch die Therese hat ausgezeichnete Seelenführer gehabt. Ja? Den Gratian, das war ein Heiliger. Ja? Der Johannes von Avila war ein Heiliger, Seliger. Ja? Mhm. Und durch die Predigt von Johannes von Avila hat sich der Johannes von Gott zum Beispiel bekehrt, der auch ein Heiliger war. Also es hat damals in Spanien wirklich eine geballte Kraft an tiefen Menschen gegeben. Ja? Und trotzdem sagt sie, auch der Gratian konnte mir da nicht weiterhelfen. Und deshalb ist sie dann erst zum Johannes von Kreuz gekommen, der ihr weitergeholfen hat. Ja? Also das in diesen Bereichen gibt es dann nicht mehr einen oft, der dann, wie soll ich sagen, der immer weiter ist, als die Person, sondern da kann auch wirklich sein, dass man auch sagen muss, in aller Demut, ich bin bei dem Prozess noch nicht als geistlicher Begleiter, ja? Ja, muss ich jemand anderen suchen. Ja?
Okay, das heißt, wenn ich jetzt eine ganz praktische Frage, um jeden zu finden, der mich da begleiten kann, bitte einfach auch Gott darum, dass er mir wen schickt,
richtig,
mehr oder weniger,
richtig,
oder?
Also okay. Genau, jemanden schickt und natürlich werde ich mich umschauen nach heiligen Menschen, ja? Und wenn ich merke, also da gibt es einen Heiligen, ja, und nicht umsonst hat eben ein Pater Bernhard so viel Zulauf, ja, und den Schlangen, weil eben der schon viel, viel geistliche Erfahrung hat und da auch viel geistlich richtig redet, ja.
Verstehe,
und das ist eben, also das heißt, man muss einfach wirklich schauen, wie führt mich der Geist hin, genauso wie Sie sagen.
Genau, und über die Nächte sagen Sie noch ein bisschen was, gell? Das habe ich noch nicht ganz
verstanden. Genau, Nächte kommen noch aus.
Kommt eh noch, gell? Dankeschön.
Genau, danke.
Danke, wiederhören.
Als nächstes Margarete aus Graz.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, das betrifft aber jetzt diese Flüchtlingsfrage, wie Sie da so angedeutet haben. Wie ist das eigentlich? Weil ich tue mir da wahnsinnig schwer. Diese Vorstellung, ich drücke da schon die Nachrichten weg. Also ist das jetzt auch, dass ich das jetzt nicht aushalte? Oder wie soll man das verstehen?
Also, nein, es ist doch kaum mehr auszuhalten. Ne? Also das... Da ist es die menschliche Ebene, die man wirklich nicht mehr aushält, ja, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein, sind wir im falschen Film. Und so denken sich ja tausende Menschen, ja, in Europa. Und dann gibt es eben die geistliche Dimension, wo Gott uns in was hinein begleiten will, und wo er auch mit dieser Völkerwanderung, ja, etwas Geistliches vorhat. Und ich höre mir auch keine Nachrichten an, weil dann und die Kommentare, weil dann wisst ihr nur ihr, ja.
Ja, weil ich komme dann immer so durcheinander, wenn man mit der christlichen Menschen der Nächsten liebe und dann denke ich mir, ich kann das nicht, weil für mich ist das unfassbar, wie sie eben
Genau.
Wanderung, weil das kein Stopp ist. Also ich da komme ich mir dann so zwiespältig vor, wie soll ich damit umgehen? Also ich kann ich muss was tun oder wie auch immer, also das ist ein Hin und Her.
Also loslassen, das ist genau loslassen, das, was Jesus will, die Christen, also die wirklich einen Weg zu ihm gehen, will er durch diese Völkerwanderung, denen will er was sagen. Und Jesus will auch den Nicht-Christen, also den lauen Menschen in Europa, die nicht mehr an Gott glauben, ja, denen will er auch was sagen. Damit, ja. Ich habe mich oft schon gefragt, wie kann denn ein Mensch, der Gott nicht kennt, also auch ein Deutscher, ein Österreicher, der keine Ahnung mehr von Gott hat, ja, der, wenn er Radio Maria hört, sich denkt, keine Ahnung, was die Spinner da tun, ja, also der keine Ahnung hat, wie kann der denn in den Himmel kommen? Der ist aber getauft, aber er hat keinen Bezug mehr zu Jesus. Ja?
Mhm.
Und wenn sich so ein Mensch jetzt durch die Werke der Barmherzigkeit, also Matthäus 25, um den Armen kümmert und den Nackten begleitet, den Hungernden speist und so, ja. Und dann eben Jesus sagen kann, ich habe den Flüchtling eben zu essen gegeben und ich habe den Flüchtling zu trinken gegeben und darin habe ich Christus erkannt, unbewusst, ja. Dann hat auch dieser Nichtgläubige, hat dann einen Weg in den Himmel, der getauft ist, ja. Und deshalb, vielleicht schickt Gott deshalb so viele Flüchtlinge in Europa, damit die Menschen in Europa sich bekehren, weil sie Gutes tun.
Das heißt, Das heißt jetzt für mich, also man sollte dann noch einmal, also diese Völker waren hingehen und also wirklich was tun, also mit sich einbringen oder
nein,
wie, aber
da also für mich, also das muss jeder für sich im Gebet spüren, ja. Aber für viele Christen wird es heißen, ganz intensiv zu beten um die Bekehrung Europas, dass die Menschen wieder christlich werden. Weil sonst gibt es nämlich keine Christen mehr in Europa. Verstehen Sie? Also Christ hat eine andere Aufgabe, glaube ich, als ein Nicht-Christ in Europa. Oder nur ein Getaufter, der noch nicht in der inneren Burg ist. Aber wer in der inneren Burg ist als Christ, der wird aus meiner Sicht, aber ich sage jetzt nicht, dass ich die Wahrheit habe, wird wahrscheinlich, und das muss man halt im Gebet auch von Gott sich schenken lassen und sich auch ganz konkret führen lassen, wird eine ganz starke Gebetsberufung bekommen, für die Bekehrung von dem lauen Europa zu beten. Sonst gibt es nämlich Europa bald nicht mehr.
Ich verstehe, das war jetzt sehr gut. Ich bedanke mich und ich muss auch jetzt dazu sagen, ich höre Ihre Sendungen, also eigentlich alle, aber auch wenn Sie sind, also sehr interessant. Also da bin ich
danke.
Immer so froh. Ja,
alles
ich
Gute
danke
Ihnen.
Ebenfalls. Danke. Wiederhören.
Jetzt begrüße ich Ingrid aus Wien.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage, was meinen Sie konkret mit den Nächten?
Ja, also danke vielmals, dass Sie mir die Rutsche legen. Ja. Okay. Es gibt zwei Arten von Nächten, eben die Nacht des Sinne und die Nacht des Geistes. Und wenn Sie sich die Nacht vorstellen, wie sie halt eben ist in der Natur, es wird dämmerig, es wird immer finsterer und in der Mitte der Nacht, wenn es keine Sterne gibt, ja, dann wird es ganz, ganz finster und man sieht dann nichts und dann gibt es wieder eine Morgendämmerung. Wo man nachher weiß, es kommt das Tageslicht.
Das heißt, ich fühle mich, wenn von Gott nicht begleitet, oder wie?
Bitte?
Das heißt, ich fühle mich, wenn diese Nacht kommt, von Gott nicht begleitet oder
nicht
geboren.
Ganz genau. Sie sind in dieser Nacht scheinbar von Gott nicht begleitet. Und am Anfang fängt das eben so an, in der zweiten Wohnung, in der dritten Wohnung vor allem, ja, dass man sich denkt, also die Sinne und die Gefühle werden irgendwie immer lauer oder unklarer, so wie gerade die letzte Hörerin jetzt, ja, die ist sicher auch in einer Nacht, ja, weil die denkt sich, ich weiß nicht, ich kann die Nachricht nicht mehr anhören, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll, es ist alles so schwierig, ich käme nicht aus, ja, mich interessieren die Dinge in der Welt nicht mehr so, aber trotzdem, ich bin noch in der Welt, ich kann jetzt mich komplett von der Welt abkoppeln, das geht ja auch nicht, also sprich, ich bin verwirrt, ja. Und dieses Loslassen, das Verzichten von den weltlichen Dingen, aber noch nicht das Neue finden, sich nicht auskennen, so in der Dunkelheit herumzutappen. Ja,
wo gehöre ich jetzt hin? Also ich so
genau, wo gehöre ich hin? Ja? Gehe ich noch in die richtige Richtung?
Das ist der Kompass praktisch, ne?
Ganz genau. Und das ist eben wirklich die Nacht, die Gott zulässt, damit wir geläutert werden und damit wir dann das Spätere aushalten. Und ich vergleiche das immer wie mit einem Tunnel, ja? Also, weil nur in einem Tunnel ist wirklich total finster, wenn es da überhaupt kein Licht gibt. Ja? Ich gehe in den Tunnel hinein und da ist kein Licht. Und ich sehe noch am Anfang, okay, da ist noch eine Straße, sagen wir mal, ein Autobahntunnel, der gesperrt ist und der komplett finster ist. Da gehe ich rein und da sehe ich noch, na gut, das ist eh Autobahn und da kann ich schon reingehen und da fährt auch kein Auto, ich bin da ganz allein drin. Ja? Erstmal habe ich Angst, weil man denkt, pff, der ist ja irrsinnig lang, der Tunnel und wie komme ich denn da durch? Aber ich sehe, da ist eh Beton und da ist eh Asphalt und das wird schon gehen, ja. Und auf einmal wird es immer finsterer und irgendwann mal bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich da jetzt nicht an die Wand anrenne. Ja? Und dann werde ich mich an der Wand entlang tasten. Und dann werde ich langsam unsicher werden, weil der Tunnel hört und hört nicht auf. Und dann stolper ich mich über irgendeinen Randstein oder dann liegt vielleicht sogar ein Gesteinsbrocken irgendwo im Weg, weil da Bauarbeiten waren. Und dann kriege ich Panik, weil dann tue ich mir voll weh.
Das heißt praktisch mit dem Satz, was der Herr Jesus zu Schwester Faustina Kowalska gesagt hat, ist das dann praktisch die Lösung. Also ich muss blind vertrauen.
Genau, blind vertrauen, weitergehen und ganz wachsam sein auf das Morgenlicht. Ja? Und wenn Sie das Licht am Ende des Tunnels sehen, ja, Sie sehen schon ganz lange, Sie sind noch längst in diesem Tunnel draußen, aber Sie sehen schon ganz lange, da wird es heller.
Aber wenn ich mich zum Beispiel also begleitet fühle oder geborgen fühle, dann bin ich noch nicht in dieser Situation.
Doch, doch, Gott schenkt auch in der Nacht immer wieder auch Tröstung. Sie können sich auch hinsetzen.
Ach schon.
Im Dunkeln, das ist nicht nur, dass alles furchtbar ist, ja. Aber
ach so,
Sie können
okay.
sich auch jetzt im Bild, um im Bild zu bleiben, Sie machen eine Pause, weil der Tunnel ist so lang. Es ist bumm finster, sie setzen sich einfach am Boden und machen mal Pause und merken, es ist alles okay, es ist still um mich, es passiert nichts, es ist eh in Ordnung. Ja. Und
das ist schon, ich weiß, Kräfte. Wohin der Weg führt. Also das ist auch eine Beschreibung der Nacht. Also obwohl ich immer wieder eine gewisse Geborgenheit spüre, weiß ich doch nicht, wie geht es jetzt weiter oder wie wo so. Ne?
Also ja? Schau, grundsätzlich, wenn Sie jetzt im bummfinsteren Tunnel sind, ja, wissen Sie schon, dass Sie in diese Richtung weitergehen sollen. Es kann auch passieren, dass Sie die Orientierung verlieren, weil Sie jetzt eine Pause gemacht haben und dann gehen Sie in die falsche Richtung weiter. Wieder zurück. Mhm. Weil sie ja so finster ist, sie haben keine Orientierung. Im Prinzip wissen sie schon, wo sie hingehen müssen, aber eigentlich müssen sie sich, keine Ahnung, irgendwie ein Gewandstück auf die Seite hinlegen, wenn sie Pause machen, wo sie weitergehen müssen, damit sie das nicht vorweg vergessen.
Mhm.
Also man muss schon in der Nacht auch anders agieren. Wenn es so finster ist, kann ich nicht so tun, als wäre es eh hell.
Mhm.
Es ist anders.
Okay.
Und gleichzeitig gibt es aber dann auch wieder Tröstungen, wo sie auch wissen, Jesus ist da und wo sie in ihrem Inneren ein Licht verspüren, ja. Das ist dann aber auch, das ist so wie, oder ein anderes Bild ist, das Feuer ist schon ganz runtergebrannt, es ist auch die Glut ist schon weg, es ist nur noch die Asche drüber und sie denken, das Feuer ist schon aus.
Mhm.
Und jetzt blasen sie hinein und auf einmal glüht es wieder auf.
Mhm.
Und dann sehen sie, ist eh noch Feuer da. Aber jetzt müssen sie Holz nachlegen, weil sonst geht's Feuer aus.
Mhm. Na, ich hoffe, ich wachse da hinein.
Okay. Ja, also ich werde eh noch einiges jetzt auch noch über die Nächte sagen. Danke.
Dankeschön, Herr Dr. Wieder.
Wiederhören. Im Augenblick gibt es keine weiteren Beiträge mehr, dann setzen wir fort mit der Nacht.
Genau. Also, die Nacht der Sinne ist die einfachere Nacht von den beiden. Die Nacht des Geistes ist noch einmal eine stärkere Reinigung. Und da muss man sich zuerst auskennen, wie... auch mit einem Hilfsmodell, wie Gott den Menschen jetzt gedacht hat. Und zwar der Leib, auch dann der Auferstehungsleib, besteht aus Körper, Seele und Geist. Und ich habe sie auch schon in der zweiten Wohnung ausführlicher erklärt. Der Körper ist das, was wir anfassen können. Das ist das Fleisch und das Fleisch verwest ja dann auch im Grab. Ja. Die Seele besteht aus den drei Seelenkräften, Gefühl, Wille und Verstand. Und diese Seele hat eine Seelenspitze, das heißt, die gereinigten Emotionen, der gereinigte Verstand und der gereinigte Wille, der reicht in den Geist hinein. Und der Geist hat Kontakt mit dem Heiligen Geist. Im Sterben bleibt der Geist, das Pneuma, eben über und das ist das, was ewig weiterlebt. Und deshalb werden wir auch im Himmel erkannt werden, so wie ich bin. Also man wird mich im Himmel erkennen, wie ich auf der Erde war, nicht an meiner Nase oder an meinem Bauch oder an meiner Stimme, sondern an meiner Art, wie ich bin. Wie ich mit meinen Gefühlen, mit meinem Verstand und mit meinem Willen umgegangen bin. Und man wird auch ein Stück vom Körperlichen erkennen. Und das, aber nur sehr wenig. Ja? Und wir wissen das deshalb, oder wir können es uns analog vorstellen, weil Jesus als Auferstandene war er nicht gleich von den Jüngern erkennbar, aber später. Und er hat eben einen verkehrten Auferstehungsleib gehabt, weil Körper plus Seele plus Geist ist Leib und deshalb gibt es einen Auferstehungsleib. Und wir werden eben mit dem ganzen Leib auferstehen. Also man wird auch etwas von unserem Körper, aber halt verwandelt und verkehrt erkennen. Und in der Nacht geht es jetzt darum, dass diese Sinne, also dieser mittlere Teil, die Seele, diese Emotionen, so gereinigt werden, dass die Wirklichkeit in uns so stark wird, ja, dass uns nichts mehr umhauen kann. Also dass wir sensibel bleiben und trotzdem flexibel. Dass wir uns in einer Orientierungslosigkeit nicht dann verzweifeln, sondern wieder neu die Orientierung suchen. Dass wir in Phasen der Ängste uns wieder beruhigen können und wieder Schritt für Schritt weitergehen können. Dass wir, wenn rundherum alles negativ ist und wir rundherum nur uns gar nicht mehr auskennen, wie jetzt damit mit der Völkerwanderung, ja, wir innerlich in Jesus verankert bleiben und er uns den Weg zeigt. Ja. Wir nicht. Das sind alles Dinge. Also es kann auch sogar sein, dass durch diese Völkerwanderung ja eine kollektive Nacht auf ganz Europa kommt, ja. Weil Jesus sonst schon nicht mehr weiß, wie er uns, wie er uns bekehren kann. Jetzt hat er seit zig Jahren, seit über 30 Jahren, fast 40 Jahren hat er die Mutter Gottes geschickt, ja, nach Medjugorje in Europa, ja, und so wenig haben sich bekehrt. Eh viele. Und wir, die wir zuhören, eh, Gott sei Dank. Aber viel zu wenig. Und deshalb muss er was Neues tun, damit mehr sich bekehren, weil er will ja alle retten. Und trotzdem bleibt die Freiwilligkeit. Gut, also in der Nacht der Sinne wird eher das Äußere gereinigt. Ja? In der Nacht des Geistes wird eher das Innere gereinigt. Aber das sind jetzt auch alles nur Bilder und ich möchte jetzt noch gar nicht so viel über die Nacht des Geistes sprechen, sondern bleiben wir jetzt mal in der Nacht der Sinne. Da sind auch die meisten von Ihnen, nehme ich an. Da geht es einfach darum, dass Sie in der Orientierungslosigkeit Vertrauen behalten. Dass Sie in der Gefühllosigkeit eine Klarheit oder sich von der Gefühllosigkeit nicht verwirren lassen, nicht sich dann ein Gefühl holen, ja, sondern die Gefühllosigkeit aushalten. Es geht auch viel in der Nacht der Sinne darum, auszuhalten, loszulassen, nicht sofort wieder sich mit etwas Sicherem zu umgeben, um wieder quasi Ruhe zu haben, sondern das durchzuhalten, ausgestreckt zu bleiben am Kreuz, ja. Und zu wissen, es gibt einen Durchgang durch den Tod hin zur Auferstehung. Aber das weiß ich nicht, weil wenn ich sicher wüsste, dann wäre es einfach. Ja? Es ist immer auch ein Akt des Glaubens. Es ist wie ein Sprung über einen Graben, wo ich hoffe, dass mein Sprung nicht zu kurz ist und ich in den Graben reinfalle. Also das ist schon was Existenzielles. Und das ist jetzt ganz konkret im Alltag. Ich kenne mich nicht aus. Oder ich bin... mein Mann versteht mich nicht. Ja? Ich gehe meinen Weg komplett allein mit Gott. Ja? Meine Kinder verstehen mich nicht. Oder ich habe das Gefühl, es ist alles sinnlos, was ich mache. Ja? Ich finde keinen Mann, ich bin Single und ich wünsche mir so sehr einen. Das ist gemein. Ja? Gott lässt mich da hängen. Ja? Oder wieso habe ich so einen furchtbaren Mann geheiratet, ja? Der mir nur Schwierigkeiten macht. Oder wieso ist meine Frau fremdgegangen? Ja? Warum sind meine Kinder nicht gläubig, obwohl ich mich so bemüht habe und ich so viel gebetet habe? Ja? Warum? Also diese ganzen Warum-Fragen, die kommen in der Nacht. Und jetzt führt Gott uns durch, weil wir sind ja parallel in der zweiten, dritten oder vierten Wohnung in der Nacht des Geistes. Zum Teil auch in der fünften fast nicht mehr. Also in der Nacht der Sinne sind wir zweite, dritte, vierte Wohnung. Und da führt er uns ja gleichzeitig einen Gebetsweg und einen Weg in der Welt, wo wir tiefe innere Erkenntnisse haben, wo wir Gott auch lieben, wo wir in die Messe gehen, wo wir Gott auch bezeugen, wo wir auch Gebetsgnaden geschenkt bekommen. Und gleichzeitig sind wir in der Nacht. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir achten müssen, dass wir nicht irre werden, dass wir den Weg in den Wohnungen weitergehen und dass wir durch die Nacht hindurchkommen. Ja. Das war mal der wichtige Punkt zu den Nächten. Und jetzt noch zu der Gebetsweise in der vierten Wohnung. Das war noch ganz wichtig, dass ich noch sagen kann kurz. In der vierten Wohnung wird das Gebet der Sammlung stärker werden. Ja? Das Gebet der Sammlung heißt, ich bin ganz konzentriert auf das Wesentliche. Wenn Sie sich erinnern können, in der ersten Wohnung haben wir zum Beispiel jetzt das Jesusgebet oder den Rosenkranz gebetet und sind noch seinen Worten gehangen. In der zweiten Wohnung war die Betrachtung, dass wir schon sehr betrachtet haben, beim Jesusgebet, wie der Blinde Jesus ruft und von ihm sich alles erhofft und erwartet. Und wir haben die Szene betrachtet oder wir betrachten die Rosenkranzgeheimnisse und kommen so tiefer. Ja? In der dritten Wohnung sind wir dann tief ergriffen von der Art, wie Jesus ist oder wie die Rosenkranzgeheimnisse sind und kommen da immer tiefer rein, verweilen schon etwas, ja, haben schon einen leichten Anflug an tiefer Beschauung, wo wir innehalten und schweigen wollen. Und in der vierten Wohnung sind wir jetzt so weit, dass wir schweigen. Und das ist noch eine willentliche Anstrengung, so die letzte willentliche Anstrengung, die wir noch haben. Und die Seelenkräfte, die drei, Gefühl, Willen und Verstand, reißen sich von den äußeren Dingen los, um sie dem inneren Leben zuzuwenden. Also die Seelenkräfte beginnen sich bereits zu transformieren. Ja? Und es geht nur noch um den Willen Gottes. die ganzen Emotionen will ich nur noch läutern hin auf Gott. Ja? Egal ob positive oder negative Emotionen, es ist auf Gott zentriert. Mein ganzes Sehnen ist auf Gott ausgerichtet. Mein ganzer Verstand, mir hat einmal ein Mensch gesagt, der hochgescheit ist, ja, also der unglaublich viel gelesen hat, er hat alle nicht religiösen Bücher hat er hergeschenkt am Flohmarkt oder weggeworfen. Ja. Er möchte nur noch geistliche Bücher lesen. Nicht, weil er dumm ist, ja, sondern weil er sieht, dort kommt er tiefer weiter. Das ist für ihn das, was ihn zutiefst bewegt und was sein Lebenssinn und Inhalt ist. Der ist Richtung fünfte Wohnung unterwegs gewesen. Ja, also die Einübung in diese Gebetsform der Ruhe, des Schweigens, der Sammlung, ist oft am Anfang eine Methode, dass ich einfach wirklich nur schweige und höre. Und das führt aber dann nachher immer weiter in die nächste Wohnung rein. Also der Weg des Schweigens ist der Königsweg in die nächsten Wohnungen. Und schließlich geht es einfach darum, dass Jesus immer mehr zu uns sprechen kann. Ja, ich denke, wir sind schon am Ende. Maria, oder?
Für heute sind wir am Ende, aber gespannt, genau, wie es in der nächsten Wohnung dann weitergeht, am 5. November um die gleiche, genau, Uhrzeit, 16:30.
Schlusssatz noch? Darf ich noch einen Schlusssatz sagen?
Bitte.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die nächsten Wohnungen werden noch ein bisschen möglicherweise verworrener. Bitte sehen Sie mir das nach. Ich werde mich bemühen, das so deutlich wie möglich zu sagen. Es wird auch in der nächsten Wohnung dann auch schon die Nacht des Geistes kommen, in der 6. noch mehr. Aber das, worum es geht, ist, lassen Sie sich selbst von Gott führen und lassen Sie sich selbst erklären. Jesus will Sie alle in eine höhere Wohnung bringen, weil er Ihnen näher sein möchte. Und darum geht es, und das wünsche ich Ihnen, dass Sie sich von Jesus ziehen und führen lassen. Schönen Abend.
Herzlichen Dank. Das war die Sendung Lebenshilfe in unserer Reihe Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila, der vierte Teil mit Dr. Reinhard Pichler. Für CD-Bestellungen wenden Sie sich bitte an unser Hörerservice unter 01 710 70 72 oder per E-Mail cd.dienst@radiomaria.at. Am Mikrofon war Maria Kotzis.